Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Nach Kraft ringen, das klingt alles so dramatisch. Man tut eben, was man kann und legt sich dann schlafen. Und auf diese Weise geschieht es, dass man eines Tages etwas geleistet hat. Ein Zitat von Paula Modersohn Becker, 1876 bis 1907, eine Wegbereiterin und frühe Vertreterin des Expressionismus. Und damit herzlich willkommen nach unserer Sommerpause bei Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Und ich freue mich immer unglaublich über deine so sprechend und treffenden Zitate von der großen Paula Modersohn. Ach, wie wunderbar. Und dann wacht Frau auf und ein Werk ist entstanden. Tatsächlich, ich möchte da gerade eingrätschen. Die Podcastin macht in ihrer vierjährigen Geschichte zum ersten Mal wirklich Ferien und was passiert? Donald Trump überlebt ein Attentat in Pennsylvania, streckt die Hände in den Himmel und schenkt uns für ein paar Tage das ikonischste Foto dieser crazy Wahlen USA 2024. Zwei Tage später ernennt Trump den ehemaligen mit sozialdemokratischen Flirt bewanderten J.D. Vance zum Vizepräsidenten. Weshalb sozialdemokratischen Flirt? Er hat nämlich mit Hillbilly Elegy das Buch geschrieben, das in Europa vergleichbar ist wie die Bücher von Edouard Louis und Didier Eribon von der Linken und von der Foucault und Judy Butler klatschenden Kulturelite so gefeiert wird, weil es endlich über die Unterschicht aus literarischer Sicht schreibt. Und ausgerechnet diese J.D. Vance ist nur zum Hardcore-Rechten im Wahlkampf der USA aufgestiegen. Auch da könnten wir 3 Stunden Podcasting machen. Und dann nochmals 3 Tage später tritt Joe Biden, wie von Regula Stempfli, die Podcastin vorhergesagt, aus dem US-amerikanischen Wahlkampf aus und wie ein Wunder wird aus der Surprise-Tüte, Überraschungstüte, die bis dahin als unwählbar eingestufte Kamala Harris zur Präsidentschaftskandidatin ernannt. Alle Medien, Kulturschaffenden und Linken wie ich atmen auf und freuen sich. Wirklich alle? Nun ja. Also ich finde das natürlich so wie in der Sowjetunion quasi diese Gedächtnispolizei, die sich einfach bei mir nicht auslöschen will, weil wir ja jetzt 8 Monate lang gehört haben, dass Joe Biden ein völlig valabler Kandidat in Besitz seiner physischen und psychischen und geistigen Kräfte sei und dann nach dem desaströsen TV-Duell war allen klar, nö, das stimmt glaube ich so nicht. Wirklich nicht und ist nicht nur rechtspopulistische und faschistoidische Trump-Propaganda. Ich komme wirklich kaum zum Atmen. Vor allem, weil die Medienöffentlichkeit dann eben Kamala Harris und ihren neuen Vizepräsidenten, der leider nicht Shapiro heißt, nämlich der jüdische Demokrat, der wirklich wahnsinnig toll war, sondern da wird ein Tim Walz quasi als Wolf im normalo Schafpelz hervorgezaubert und der übrigens so extrem linke Politiken vertreten hat, wie es eigentlich nur den Queer-Aktivisten und den gewaltbereiten Black Lives Matter-Aktivisten in den Sinn kommen könnte. Kurzum, alles drumherum, bis wir in Paris mitten in Olympia landen und in einem quasi Kulturkampf und einem der fast wie ein Bürgerkrieg ausartet im Westen, statt dass wir darüber diskutieren, dass die Hisbollah im Libanon unter jeder Schule, jedem Krankenhaus und jeder öffentlichen Verwaltung Hunderte von Bomben aus dem Iran gegen Israel und damit gegen den Westen positioniert. Also wir leben in absolut verrückten Zeiten und ich wollte das einfach in einem kurzen Gang auch erwähnen, weil wir heute wahrscheinlich in der Die Podcastin auch etwas zum Kultur- und Bürgerkriegskampf um XX als neue Siegerparole für die Frauenbewegung reden werden. Ich aber immer daran denken muss, dass ich als Globalhistorikerin tatsächlich auch auf die weltpolitische Lage hinweisen möchte, die immer auch die entscheidende frauenpolitische Lage ist.
Ja, vielen Dank. Damit gibt es mir jetzt eine Riesenaufgabe, darauf zu reagieren, so einmal durch die ganze Welt. Also wir sind ja auch als Die Podcastin ein Medienpodcast. Und was mir bei diesen drei Themen auffällt, die du genannt hast, also einmal US-Wahlkampf, dann Olympia, Diskussion über XY, XX, haben männliche Chromosomen, was im Frauensport zu suchen, und auch das Thema Hisbollah, Iran gegen Israel. Mir fällt da vor allem auf, dass die Medien sich immer sehr einig sind. Also der US-Wahlkampf ist ja schon entschieden. Das sage ich immer gerne, hat ja nur einen Nachteil, ne? Also Kamala Harris wurde jetzt von allen Medien über den Klee gelobt und alles ganz großartig. Und eigentlich ist es schon entschieden, sie hat jetzt schon gewonnen. Genau. Wo ich immer so denke, Leute, es hat nur einen kleinen Nachteil, weder die Deutschen noch die Schweizer noch die Österreicher sind wahlberechtigt bei der US-Wahl. Und vielleicht ist das nicht alles so schwarz-weiß, wie ihr das denkt.
Darf ich da schnell Isabel Rubner zitieren zu den Europawahlen? Ja, aber erinnerst du dich an deine Analyse bei den Europawahlen auch 2024? Da wurde ganz klar, wurden von Medien, Kultur, überall die größte Gefahr der Rechten beschworen und es wurde letztlich die CDU/CSU, also in Deutschland, nach Brüssel geschickt. Und Isabel Rubner hat in ihrer Analyse zu den Europawahlen extrem klug aufgezeigt, was von den Medien verschwiegen wurde, nämlich dass die Frauen bei den Grünen, den Liberalen und den Sozialdemokratinnen abgesprungen sind. Wenn du dich erinnerst, das waren fast 60% der Frauen haben nicht mehr Grüne gewählt, die 2021 noch die Grünen gewählt haben. Das ist wahnsinnig. Und da möchte ich auf die USA, die ich besser kenne, diesbezüglich hinweisen, dass ich weiß, diese Wahlen 2024 werden auch von Frauen bestimmt werden. Und zwar den Karens, die von der Queering Community, also den Super-Oberaktivistinnen, die wirklich mit einer brutalen Härte gegen alle Frauen vorgehen, also quasi beschimpft werden, die ganz normalen Frauen werden diese Wahlen entscheiden. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob dieser Entscheid dann einfach so ganz locker für Kamala Harris lauten wird.
Ja, genau. Und da wünsche ich mir halt auch ein genaueres Hingucken. Mhm. Also jetzt sind wir uns absolut einig, dass wir jetzt nicht in Freudetaumel ausbrechen würden, würden wir einen Präsidenten Donald Trump bekommen. Aber eben der Freudestaumel ist eben auch nicht so dolle bei einer Präsidentin Kamala Harris, richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wünsche ich mir mehr auch Ambivalenz, auch mehr berichten, was ist. Also das dazu. Mhm. Zum Thema Olympia kommen wir, glaube ich, später nochmal. Mhm. Da nehme ich das ganz dezidiert und sehr, sehr intensiv so wahr, dass die Medien lange abgewartet haben, wie sie jetzt über das Frauenboxen im Weltergewicht und Leichtgewicht berichten sollen und sich dann aber alle einig waren, die Frauen sollen sich nicht so anstellen.
Unisono.
Und auch das
unisono.
Ist eben, unisono. Eben viel komplexer. Und ehrlich gesagt geht es da auch einfach um richtig viel Geld. Das als Spoiler. Mhm. So, komm, lass uns noch ein paar positive Dinge erstmal noch besprechen und in den Raum werfen, bevor wir dann wieder zu den Negativen kommen. Ja, und zwar, du hast es gesagt, wir haben Sommerpause gemacht und in der Sommerpause waren wir beide ein bisschen unterwegs und ich finde auch da, es für mich persönlich immer sehr, sehr bereichernd, wenn ich unterwegs bin, mit beiden Augen auf unsere Welt zu gucken und auf die Städte zu gucken, in denen ich mich befinde, und auf die Regionen zu gucken, um mich immer auch zu fragen, wo ist eigentlich hier die Frauengeschichte? Was ist hier so historisch passiert mit Frauen, von Frauen getrieben? Und wie wird das eigentlich transportiert? Ich mache ein ganz, ganz kurzes Beispiel. Ich war endlich mal, ich wollte das nämlich schon ganz lange, in Meiningen, in der wunderhübschen Stadt im Süden von Thüringen. Mhm. Meiningen, die von sich selber sagt, wir sind keine Stadt, wir sind ein Theater mit Stadt.
Also Meiningen. Meiningen heißt es.
Meiningen, okay. Total ja. Spannend, weil Meiningen in der Geschichte des Theaters, des deutschsprachigen Theaters, eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Hm. Aus Meiningen kommt nämlich das Regietheater.
Also das deutsche Regietheater mit vorwiegend nackten, brüllenden Menschen.
Nee, ja,
also nur damit ich als Theater, nur damit ich dir da den Ball als Theater.
Naja, also was bedeutet Regietheater? Regietheater heißt, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht an der Rampe stehen und Texte rezitieren, sondern mit diesen Texten etwas machen, in der Darstellung was machen, sich du kannst auch sagen, potenziell einfühlen oder eine Interpretation eines Textes stattfindet. Mhm. Anfang im 19. Jahrhundert in Meiningen. Mhm. Und Meiningen, also dieses Theater, ist immens riesig. Mhm. Und in ganz Meiningen, was ein, habe ich schon gesagt, ein bezauberndes Städtchen ist, mit einem exquisiten Italiener übrigens auch, ist voller Denkmäler für die großen Männer Meiningens.
Oh nein!
Und auch das ist interessant. Also, es gibt ein Brahms-Denkmal, es gibt ein Denkmal für Jean-Paul, es gibt ein, überall kommt der große Herzog Georg vor, der der erste Intendant war des Meininger Theaters. Mhm. Und jetzt habe ich mir eine ganz tolle Stadtführerin gegönnt, die ich gelöchert habe über die Geschichte der Frauen. Mhm. Und was ist rausgekommen? Den ganzen Bums hat eine Frau finanziert, nämlich Prinzessin Adelheid. Die fand, also die spätere Queen Adelaide, ne? Mhm. Adelaide in Australien ist nach ihr benannt. Das war eine Prinzessin aus Meiningen, Sachsen-Meiningen, die eine große Kulturfanin war. Und auch wenn sie dann weggeheiratet wurde nach England, hat sie in ihrer Heimatstadt Kultur finanziert. Und die hat dieses Theater überhaupt mit Kohle ausgestattet und beschlossen, dieses Theater zu bauen. Kommt Adelheid vor in Meiningen? Nein. Später dann hat dieser Herzog Georg eine Schauspielerin geehelicht, was natürlich völlig anrüchig war, und die extrem viel dafür getan hat, dass Schauspielerinnen anerkannter wurden in der damaligen Gesellschaft, indem sie nämlich sagte, okay, ich bin jetzt Freifrau, aber wisst ihr was? Ich gebe Sprechunterricht im Schloss. Mhm. Auch das eine Geschichte, die erzählt werden muss, ne? Mhm. Und die nicht erzählt wird. Und Frau Rohner hat ein neues Projekt, sagen wir es mal so.
Ah, sehr schön, sehr schön. Ich wollte eigentlich noch ganz viel mehr hören und habe aber gleichzeitig auch selber ein Projekt dazu entwickelt, weil ich überall in diesen Geschichten alle großen Kulturinstitutionen, alle, wirklich ausnahmslos alle, wurden von Frauen initiiert. Und die kommen quasi, die sind nicht gesammelt, die kommen irgendwie, gehen sie dann unter. Habe ich dir schon erzählt von der Frauenspende im Ersten Weltkrieg 1915?
Nein,
nur ganz kurz, der Gerne. Großen Frauenspende 1915, der Wehrsteuer, die bürgerlichen Frauen eben zur Unterstützung der Verteidigung des Vaterlandes gesammelt haben. 1,5 Millionen Franken waren das. Das sind heutzutage Milliarden wert. Hm. Und daraus kam die Stiftung Pro Helvetia, die Milliardenstiftung, die seitdem, also seit der Initiative, also seit der Gründung auf Bundesebene vor allem Männerprojekte fördert, wie wir in der eigenen Pro Helvetia Stiftung lesen konnten, also über 70% aller Projekte der wirklich milliardenschweren Stiftung gehen an Männern, dies nur entre parenthèses. Und die Geschichte, dass diese große Stiftung nur mit Frauengeld zustande kam, die wird ausgelöscht rübergedeckt und von allen Historikern einfach elegant übergangen.
Ja,
und nicht
spielt auch keine Rolle.
Da
haben sich Frauen zusammengetan. Auch das ein Beispiel für unsere Theorie der sexistischen Enteignung.
Das mit dem Theater finde ich großartig. Vielen, vielen Dank, weil das wusste ich nicht, weil als ich dich am Anfang hörte, habe ich gedacht, wie bewirbst du dich jetzt als Tourismussprecherin für
von Meiningen? Ach, das weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Ich werde Kontakt aufnehmen mit dem Bürgermeister. Ich war gestern dann in einer weiteren Ausstellung und zwar von Amedeo Modigliani in Potsdam. Modigliani, ein Maler, den ich sehr, sehr mag, ein Mann. Ne? Und auch das aber ein Beispiel, wie eben auch Ausstellungen anders sein können und reflektieren können, auch die Beeinflussung berühmter, inzwischen kanonisierter Künstler durch Künstlerinnen. Das heißt, ich war in dieser immens großen Ausstellung und ich habe gestaunt und wirklich auch innerlich gejubelt, wie präsent da Künstlerinnen waren. Also die anfangs im Zitat genannte Paula Modersohn Becker ist da mit einem grandiosen Akt vertreten. Also es ging nicht nur, Modigliani ist natürlich bei vielen vor allem bekannt durch seine Aktmalereien, aber der hat auch angezogene Männer und Frauen gemalt. Ne? Also die waren da genauso präsent. Aber es gab halt einen großen Raum, wo es um Akte ging von Modigliani, aber in Kontext gesetzt mit den Aktdarstellungen anderer Künstlerinnen und Künstler. Und das gibt so eine interessante Spannung, weil natürlich ne, jeder Akt, jede Darstellung, jede künstlerische Auseinandersetzung ist eine stilistische Überhöhung erstmal der Realität, ne, und eine Entscheidung des Künstlers oder der Künstlerin, wie ich das darstelle, die durchaus auch ästhetisch getrieben ist oder eben auch mit Mitteln der Kunst arbeitet, Innovation arbeitet. Aber es war so interessant, wie unterschiedlich die Akte waren der dargestellten, der ausgestellten Künstlerinnen, wie Paula Modersohn Becker, wie Natalia Goncharova oder, eine Entdeckung für mich, ich kannte sie vorher nicht, Emilie Charmy. Das war so, so spannend und es macht die Welt größer, es macht auch die Kunstgeschichte größer.
Also es macht die Ausstellungen zu bekannten Malern viel, viel besser. Ich kann es nicht mehr ausstellen. Also Lehmbachhaus in München beispielsweise hat wieder Andy Warhol und Keith Haring. Weißt du, einfach gern. Überall dieselben Männer der Moderne. Überall wird nicht versucht, wirklich die Kunst in einen Dialog mit der Zeit mit der Kunstgeschichte überhaupt zu bringen. Also es ist wirklich immer noch so, die Geschichte der Kunst ohne Männer ist so viel reicher als die bisherige Kunstgeschichte, die wirklich in solchen Ausstellungen, wie du sie jetzt beschreibst, aufgenommen werden könnte und ganz viele Besucherinnen bringen könnte. Absolut, definitiv.
Ja, also ich bin ganz beglückt.
Sehr schön. Ich möchte punkto Kunstmuseum, die Albertina war lange, also gerade in der Pandemie, sehr führend punkto Frauenausstellungen. Jetzt hat sie wieder ein bisschen geschwächelt im letzten Jahr, finde ich, die Albertina in Wien. Aber großartig, das möchte ich auch sehr positiv erwähnen, die Swifties. Wir erinnern uns, Taylor Swift Konzert wurde in Wien wegen islamistischen Terroristen, drei davon wurden offensichtlich festgenommen, abgesagt. Also das Management konnte nicht verantworten, die Konzerte in Wien durchzuführen. Und Taylor Swift, ich kenne sie nicht so gut, ich weiß aber von Frauen und Mädchen, die ist die große Ikone für Millionen von Frauen und Mädchen zum Tanzen, die kennen die Texte. Also die Swifties sind eine ganz besondere Art von neuem Frauenpower, Mädchenpower, singen, tanzen, sich express yourself. Also sie muss fantastisch sein. Sie begeistert so viele junge Frauen, Karriere zu machen, selbstständig zu sein, frei zu sein. Die Mütter können mit, die Schwestern können mit. Also einfach großartig. Also Swifties sind wirklich weibliche sind nicht nur weibliche, es sind Frauen, Mädchen, Schwestern, tanzende Fröhlichmacherinnen. Und in Wien musste eben, hatte das Management entschieden, dass weil der amerikanische Geheimdienst, nicht natürlich nicht der österreichische, das muss man sich auch schon mal überlegen, aus 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten diese 3 identifizieren konnte, die Furchtbares planten, wie in Bataclan, wie im Nova-Festival durch die Schlachterei der Hamas, auch gegen Mädchen und Frauen, wie in Southport, Manchester, beim Ariane Grande-Konzert, wo all diese Mädchen und Frauen niedergeschlachtet und explodiert wurden, von einem 15-, 17- und 19-Jährigen in Wien hätten niedergeschlachtet und bombardiert werden müssen. Die waren nämlich vorgesehen für Sicherheitspersonal.
Oh.
Und ja, das sind alles unglaubliche Geschichten. Florian Klenk, der ganz linke Falter-Journalist, ist großartig. Der hat Klartext auf X gesprochen und wurde sofort mit einem Hashtag als Rechtsextremer verunglimpft von den durchgeknallten Linken, die auch tagelang sich geweigert haben, die Islamisten, als Anschläger und Attentäter zu benennen.
Und das hat er gemacht, das hat Klenk gemacht.
Ja, Klenk ist, ja. Nein, Klenk ist großartig, also wirklich. Und eben jetzt nur schnell zur Albertina und zur Kunst. Die Albertina hat allen, die ein Swiftie-Konzert, also eine Konzertkarte hatte für Taylor Swift, jetzt tagelang freien Zugang zur Albertina ermöglicht, was die Swifties zum Anlass genommen haben, ganz toll in Massen in diesen großen, wunderbaren Hallen der Albertina Taylor Swift-Lieder zu singen.
Ach,
also
wie
echt
toll,
eine super. Wirklich super. Also irgendwie, wir schlagen zurück, oder? Also wir sind größer als alle diese islamistischen Terroristen und die Medien, die uns vormachen wollen, dass das nichts mit dem Islamismus zu tun hat.
Ja, also ich würde da schon gerne noch mal 2 Sätze zu sagen, denn es ist kein Zufall, dass Konzerte angegriffen werden oder geplant wird, diese anzugreifen, die sich vor allem an Mädchen und Frauen richten.
Ja.
Und das ist etwa, also ich habe das kaum gelesen in Zeitungen, in den Medien, dieser Aspekt. Es wurde natürlich darüber berichtet, ne, dass das abgesagt werden musste, aber die Ebene, wer geht dahin, wofür stehen die?
Das ist der islamistische Frauenhass, ja. Ja.
Ein Angriff auf die Lebensweise von Mädchen und Frauen im Westen.
Ja.
Das fehlte.
Ja.
Ich habe noch was mitgebracht, etwas ganz anderes, was mich aber total berührt hat. Und zwar habe ich ein kleines Büchlein gelesen, das nennt sich Amazonenpoesie, einer wunderbaren Autorin, Käthe Lorenz, Amazonenpoesie. Und es hat mich so berührt, denn dieses Buch wird von ihr selber genannt ein literarischer Scherbenhaufen, in dem sie eine sehr besondere Zeit verarbeitet. Es ist eine Textsammlung mit ganz unterschiedlichen Texten, Fragmenten, Geschichten, fast schon Songtexte über die Zeit ihrer Brustkrebserkrankung. Mhm. Denn Käthe Lorenz...
Also, Mann, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht mitgehört oder mitgekriegt. Das ist zeitgenössisch.
Ja. Es ist im letzten Jahr erschienen, 2023. Okay. Mhm. Käthe Lorenz ist eine junge Frau, die in ihren 30ern die Diagnose bekommen hat, Brustkrebs, ein unglaublich kreatives Talent ist und dieses kreative Talent auch genutzt hat, um diese Brustkrebserkrankung zu verarbeiten, auch in Kunst, in Texten. Mhm. Und das ist so berührend und auch gar nicht, es zieht einem nicht runter, ne? Sondern es sind Texte, die atmen, würde ich sagen. Texte, schön. Die atmen, die Leben atmen, die auch Lebenslust atmen, die zum Teil auch sehr lustig sind, zum Teil auch durchaus natürlich traurig, bedrückend. Aber es war also eine richtige Entdeckung. Amazonenpoesie von Käthe Lorenz. Sie hat es im Eigenverlag rausgebracht, also Book on Demand. Man kriegt es aber über Amazon bestellt, 18 Euro gebunden, 7 Euro als E-Book, weil die Verlage sagten, wie sie schreiben Kunsttexte über Brustkrebs, wer soll das denn lesen? Also auch wieder ein Beispiel dafür, wie unsere Kultur eng geführt wird, indem man von einem Publikum ausgeht, was ganz anders ist eigentlich. Ich bin überzeugt. Also für mich war es wirklich eine Entdeckung, mich hat es total berührt.
Das nehme ich sehr gerne auf und vielen Dank. Und das zeigt auch wieder die sexistische Enteignung, die wir als Theorie immer wieder in der Podcastin bringen, dass nämlich die Diskriminierung, Ungerechtigkeit, Nichtgleichbehandlung von Frauen und Männern, nicht einfach nur quasi formelle oder politische, eine Frage von formellen Rechten sind oder politischen Rechten, das auch, aber vor allem auch eine Frage der kapitalistischen Akkumulation, die Mädchen und Frauen von vornherein massiv verhindert, behindert und eingeschränkt wird. Und das dürfen wir nie vergessen. Frauen haben so fast keine Chance, wirklich zu Kapital zu kommen, wenn sie nicht reiche Erbinnen sind oder eben reich heiraten. Deshalb empfehle ich allen Frauen, wenn ihr heiratet, bitte dann reich. Aber sicher nicht einen armen Schluck. Das noch als Erkenntnis der Sommerferien zurückgebracht.
Mein Mann würde jetzt sagen, zumindest habe ich reich geheiratet.
Ja, so. Also reich heiraten, das finde ich, das lohnt sich immer.
Also mein Mann würde das über sich sagen. Ne? Das
ist ja, ich weiß, also ich weiß.
Um den Witz zu erklären. Ja,
du brauchst mir nicht den Witz
zu erklären.
Wir machen jetzt weiter. Also wirklich nicht. Also bitte, so, ich fühle mich beleidigt. Also, es gibt jetzt in der Schweiz ein neues Gesetz. Wer Fördergelder will, muss Geschlechterquoten erfüllen. Das war übrigens mein Vorschlag in meiner ersten großen Expertise als frisch abgeschlossene Politikwissenschaftlerin 1991 und nun folgt, also ich finde das großartig auf Schweizer Ebene, aber jetzt folgt der Albtraum, sehr verehrte Damen und Herren, nämlich diese Geschlechterquoten werden sicher früher oder später nicht von Frauen, sondern von Männern eingesackt. Wahrscheinlich, oder nicht Männern, sondern vielleicht XY-Chromosomen oder man weiß es nicht recht, oder sind es dann eben Sprechaktfrauen, die aber nicht so genannt werden dürfen, weil wir sonst 10.000 Franken Strafe zahlen müssen oder gar im Gefängnis landen oder verfolgt werden von den Behörden, weil die wahnsinnig stalinistisch gut organisierte Aktivistenlobby, die eigentlich nichts mit den trans- und intersexuellen Menschen zu tun hat, sondern mit der Auflösung der Welt, damit wir jetzt ein ganz neues antidemokratisches System als Medien-, Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen mit Neusprech- und Sprechakten installiert werden können. Also ich bin sicher, dieser Vorschlag, Fördergelder mit Geschlechterquote, wird letztlich sich als Bumerang für die Frauen auswirken, so
aber
wie wir das in Olympia gesehen haben.
Unfassbar bitter. Weißt du, das ist doch unfassbar bitter. Und was ist die Folge davon? Das macht ja die Forderung nach einer Berücksichtigung, wenn es um die Verteilung von Steuergeldern geht, nicht falsch. Weißt du? Dass wir befürchten müssen im aktuellen Diskurs, dass das genutzt werden wird, kann ich nachvollziehen, ne? Aber das macht doch die Grundforderung nicht falsch. Wir können doch mit all unseren feministischen, frauenpolitischen Forderungen, mit der Einlösung nicht warten, bis die Zeit besser ist. Oder müssen wir das?
Wir müssen jetzt mal Klartext reden, Isabel Rohnen. Ich glaube, wir haben ein großes Problem, das mir gerade in den Sinn kommt, wenn ich dich höre. Feministische Forderungen, Gleichstellungsforderungen, eben wie diese mit Fördergeldern und Geschlechterquoten, all diese Utopien haben sich jetzt in Dystopien verwandelt. Ja. Und das finde ich, da möchte ich Klartext reden als Linke, weil ich nämlich von linken Systemen und linken Ideen weiß, dass sie quasi als Ideen immer noch quasi ja gut, sinnvoll. Wer will keine Gerechtigkeit für Menschen? Wer will keine Geschlechtergerechtigkeit? Wer will keine ökonomische Ausgangsposition von Gleichheit, um soziale Mobilität zu fordern? Wer will das nicht? Aber ich habe einfach realisiert, dass all diese Systeme, die sich dies auf die Fahne geschrieben haben, dann irgendwie in eigenen Säuberungsanstalten, in Gedächtnispolizei, in einem neuen Neusprech. Also ich habe jetzt gerade wieder der 14. Juli von Eric Vuillard gelesen angesichts meiner Frankreich-Reise und realisiert, wie ähnlich sich die revolutionären Erfolge heutzutage über Sprechakt und Aufklärung und Gleichstellung laufen in der Französischen Revolution, dann mit dem Terreur der Jakobiner, die sich bis heute als Faden durchzieht aller tollen sozialen und fortschrittlichen Bewegungen.
Weißt du,
und das,
Regula,
ist echt ein Thema.
Ich merke das bei mir selber. Du sagst, du als Linke siehst das und das. Dann sage ich analog, ich als Liberale bin auch zu dem Punkt gelangt. Ich war immer eine Verfechterin in Deutschland, den Paragraphen 218, die Strafbarmachung von Abtreibung zu streichen. Ich bin es aktuell nicht mehr.
Ja, sehr gut.
Aufgrund der aktuellen Zeit. Ich bin dafür, dass Frauen über ihren Körper selber entscheiden können sollen. Ne? Absolut. Aber ich sehe momentan die Treiber dieser Debatte auf der Seite von, ey, wie cool, wenn Abtreibung legal ist, können wir das auch noch für Leihmutterschaft nutzen, weil die können dann auch abtreiben, wenn der Embryo irgendwie, ne, nicht dem Auftrag entspricht. Und ich finde das furchtbar und ich finde das absolut unbefriedigend. Aber wahrscheinlich ist auch das einfach ein Beispiel dafür, dass die Realität komplexer ist. Ich würde gerne direkt das aufnehmen und ein Beispiel, was von letzter Woche, eine schlimme Nachricht, eine schreckliche Nachricht von letzter Woche, damit verknüpfen. Wir haben die Nachricht aus dem Irak, dass dort im Parlament die erste Lesung eines Gesetzesentwurfs stattgefunden hat, der darauf zielt, das Mindestalter für Mädchen bei der Heirat auf 9 Jahre abzusenken. Über dieses erschütternde Vorhaben habe ich bislang von der Bundesregierung noch keine Stellungnahme gehört. Weder von der Außenministerin Baerbock, die im letzten Jahr 2023 mehrere Tage im Irak war, noch von der Bundesfrauenministerin Paus. Und ich war ein bisschen recherchiert, obgleich Deutschland nach eigenen Ausgaben, also das sind jetzt Zahlen von der Homepage vom Auswärtigen Amt, die ich gestern abgerufen habe, also am 9. August 2024, eine Pressemitteilung vom Auswärtigen Amt, die datiert ist vom 14. März 2023, dass, obwohl Deutschland in den letzten 10 Jahren Irak mit 3,4 Milliarden Euro unterstützt hat, insbesondere mit dem Ziel der Stabilisierung, Stichwort IS, und damit neben den USA und Japan zu den 3 großen Geldgebern des Irak gehört. Und
das ist
bitter. Ich will darauf eine Reaktion. Mädchen mit 9 Jahren zu verheiraten, ist Kinderhandel, ist Kindesmissbrauch, ist die Zerstörung von Mädchenleben und von Frauenchancen.
Ja, also es ist auch Pädophilie. Also wenn du es ganz klar ausdrückst, es ist Kindervergewaltigung, oder? Also legalisierte Kindervergewaltigung. Und ich finde, das müsste durchaus auch in den Medien, in Kulturkreisen flächendeckend besprochen werden, weil der Unterschied war ja, Irak hat ja die Homosexualität verboten im März dieses Jahres, wenn ich präzise bin. Ich habe auf SRF, also öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dazu mehrere Artikel, Stellungnahmen und Diskussionen gefunden über die geplante Einführung des Eherechts für 9-jährige Kinder. Habe ich überhaupt nichts gelesen. Einfach weil das offensichtlich, solche Meldungen dienen einfach nur den Rechten, liebe Isabel Ruhnder, der AfD, den Faschisten, den Le Pens, die zerstören unsere Demokratie. Nicht die, also die Islamisten, dass es da Probleme gibt, das ist ja allen klar, aber also du musst halt schon sehen, dass jede Mitteilung dieser Natur dem wirklich wichtigen demokratischen Ziel des faschistoiden Machtergreifung also eben schaden kann.
Aber warum? Ich weiß, diese Logik ist
ich meinte, das auch
absurd.
Ironisch.
Ich weiß, ich verstehe dich auch. Und danke dir dafür. Aber weißt du, diese ich glaube, dass da ein großer Kernwahrheit drin ist, dass diese Denke existiert. Aber warum existiert sie nicht bei der Berichterstattung über Homosexualität ist jetzt strafbar?
Mhm. Weil es sich um Mädchen und Frauen handelt. Mhm. Und weil die Linke seit ihrem Bestehen die Rechte von Mädchen und Frauen nie als wichtige Rechte im Kampf um Gerechtigkeit, Sozialismus, Freiheit und was auch immer, wie auch immer sie es jetzt nennen, anerkannt hat. Und wir einfach wieder in dem Zyklus sind von Säuberungen innerhalb der linken Reihen, weil nämlich im Stalinismus wurden vorher die Millionen Menschen umgebracht, verhungert in der Ukraine, weil es eben dem sozialistischen Aufbau diente. Da hat die ganze gesamte Elite, kommunistische Elite mitgemacht. Und dann kamen die Säuberungen in den inneren Reihen in den 30er Jahren. Und immer mit dem Argument, wir müssen jede Kritik, jeden Widerspruch, jede Ambivalenz auslöschen. Wir müssen Listen ausfüllen, damit wir sie in den Gulag stecken oder ermorden, weil wir sonst der faschistischen Weltherrschaft nicht gegen die faschistische Weltherrschaft fit sind und kämpfen können. Und genau das passiert heutzutage im Diskurs, dass alles in der Polarisierung, und das wird natürlich durch die Codes, die Desinformationskampagnen perfekt gestützt, diese milliardenfach automatisierten Codes, wird natürlich die Zersetzung jedes demokratischen Diskurses seit 10 Jahren geübt, wie ich es im Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt, präzise beschrieben habe. Und da wird nichts gemacht, oder? Also zum Beispiel zieht sich der Deutschlandfunk aus dem schrecklichen Elon Musk ex-Twitter zurück, oder? Aber über TikTok lesen wir nichts. Nada niente. Dabei ist TikTok die Maschine geworden für Antisemitismus und islamistische Verhetzung, die uns den Terror ins Bett, ins Schlafzimmer, in unsere Konzertbesuche bringt. Und darüber wird nicht geredet. Das TikTok-Verbot ist absolut unter dem Tisch. Und ich denke immer nur, ja, also après nous le déluge, nach uns den Untergang, weil genau diese Kultur- und Medienberichterstattung völlig durchgeknallt, Algorithmen betrieben, den Auftrag missachtet, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur deshalb öffentlich-rechtlich von Abgaben und Gebühren finanziert wird, damit sie unsere demokratische Öffentlichkeit unterstützen. Was im Moment passiert, ist, sie übernehmen jeden TikTok-Trend, jeden Vogue-Trend auf sogenannte linke Seite, also jeden ehemaligen Tumblr-Trend, in dem Wahn, so die Demokratie zu retten, nicht realisierend, dass sie durch diesen Totalitarismus und Meinungsjournalismus unsere Demokratie schon längst zersetzt haben. Das zeigt sich in der Russland-Berichterstattung, das zeigt sich in der Israel-Berichterstattung. Das ist so wahnsinnig. Und ich kenne so viele Menschen, die sich dann eben radikalisieren lassen auf X, auf TikTok und überhaupt keine quasi ganz normalen Zeitschriften, Medien oder Podcasts konsumieren. Und das ist furchtbar für unsere demokratische Öffentlichkeit. Ganz, ganz schlimm.
Ja. Ja. Und die Erkenntnis, dass wir nicht ein Problem haben von zu vielen Meinungen, die ist irgendwie noch nicht bei Medien angekommen. Ne?
Genau, also, genau.
Es wäre ja schön, wenn wir wirklich viele Meinungen hätten und darüber auch debattieren könnten, genau. Argumente austauschen können. Ja. Aber die Argumente, die sind im Hintertreffen. Weißt du, ich bin ein großer Fan von Sport. Habe ich dir das eigentlich mal gesagt? Und ich bin auch ein großer Fan. Ich habe in den letzten 2 Wochen so viel Olympia-Übertragung geguckt.
Aber die sind auch toll gewesen.
So viel
tolle Frauen.
So
du glaubst
viele tolle Frauen.
Ja, Beachvolleyball oder war von Daria, die unfassbar im Gymnastik-Mehrkampf mit Keulen,
war
Band, Reifen und Ball.
Ja,
ja. War Volomev. Ja, genau. Daria, Dasha, wie sie sie nennen, die sie kennen. 17-jährig. Es ist so umwerfend.
Und Simone Biles. Ja. Irre. Ja, ja, ne? Mit 11 Olympiamedaillen inzwischen. Die erfolgreichste Turnerin der Geschichte.
Es ist großartig.
Oder auch Chiara Leone, die im 50 Meter, ich wusste noch nicht mal, dass es dieses Wort gibt,
ja.
Freistellungskampf, aber hallo, im Schießen gewonnen hat. Katie Ledecky, ich gucke ja wahnsinnig gerne schwimmen. Ne? Also
ja.
Das ist
ja, ja.
Irre, was diese Frauen da leisten, was die da auf die Bahn bringen. Und ich war viel schwimmen jetzt auch in meinem Urlaub und es gibt das wunderschönste Freibad in der Schweiz mit einem in einem Teich eingelassenen 50 Meter Becken. Und ich habe immer gestaunt, boah, die machen da irgendwie 200 Meter in 2 Minuten.
Ja.
Und ich finde, ich bin schon schnell, ne? Ich bin eine gute Schwimmerin. Das ist aber der helle Wahnsinn. Also so schnell kann ich nicht barfuß am Rand lang joggen, wie die schwimmen.
Das ja, ist großartig. Es sieht auch sehr ästhetisch aus, finde ich. Also ich finde diese
wenn ich schwimme, du hast absolut recht.
Ja, ja, nein, ich finde, ja, definitiv. Ich finde, ich finde einfach wahnsinnig toll, menschliche Körper, weibliche Körper in dieser Eleganz, in dieser ursprünglich weiblichen Kraft, wenn die trainiert ist, was du alles machen kannst mit diesem wunderbar weiblichen Körper. Das ist so großartig. Also es ist echt ein Fest. Ja,
ja, oder hast du das mitbekommen? Ich habe es nämlich erst gestern gelesen von Cindy Ngamba aus Kamerun, die aber nicht für Kamerun antritt, sondern im Flüchtlingsteam, was es gibt und die auch im Boxen, ich meine bis 75 Kilo antritt und jetzt eine Medaille sicher hat, eine Frau, die in ihrem Heimatland aufgrund ihrer lesbischen Sexualität unter Verfolgung stünde, ne? Weil Homosexualität in Kamerun verboten ist.
Ah,
das sind großartige Geschichten. Jetzt kriegt sie eine Medaille, also es ist noch nicht die Kämpfe laufen noch, es ist noch nicht klar welche. Aber das ist ihre. Oder Manisar Talash aus Afghanistan, die Breakdancerin. 21-jährig, die ist angetreten, konnte zwar sportlich nicht weitergekommen, aber das ist so grandios. Die sagt, in Afghanistan würden mich die Taliban steinigen und hier habe ich die Chance aufzutreten für meine Mädchen, für meine Frauen in meinem Heimatland. Und heute Morgen habe ich leider mitbekommen, dass das IOC sie disqualifiziert hat im Nachhinein, weil Manisar Talash bei ihrem Auftritt am 9. August einen Umhang getragen hat, wo drauf stand Free Afghan Women. Sie wurde jetzt disqualifiziert, weil man das als politische Aussage verstanden hat. Free Afghan Women. Unfassbar. Also wo man sagen kann, ey, euer Flüchtlingsteam ist doch eine politische Aussage. Und zu Recht. Ne?
Also, ja, und vor allem also das mit der politischen Aussage, aber dann dafür im Boxkampf ein XY, also die ganze Chromosomen-Debatte auszublenden und gleichzeitig eine Kampagne gegen die sogenannte Transfeindlichkeit zu führen in Medien und im IOC. Das ist unterirdisch, oder? Also das ist eine unausgewogene, aber eben, du magst Sport, so hast du begonnen und möchtest du jetzt etwas zu
ich
Olympia sagen?
Ich würde gerne
sagen.
Mal auf die Geschichte von Olympia zurückgucken. Also, magst du mal wieder schätzen? Das ist doch schön. 1896 fand in Athen die erste Olympiade seit der Antike statt. 1896, Athen. 10 Disziplinen, 9 Sportarten, 43 Wettkämpfe. Wie hoch war der Frauenanteil?
Null.
1896.
Null.
Okay, gut. Du bist
ich habe gewonnen.
Klug, ne?
100 Punkte. Null. Das 19. Jahrhundert erweist sich punkto politische, wissenschaftliche, kulturelle, ökonomische und sportliche Gleichberechtigung als das schlimmste Taliban-Regime, das wir im Westen kennen. Okay,
yes.
Weiter.
Die nächsten Olympischen Sommerspiele fanden dann in Paris statt, 1900. Da war der Frauenanteil 2%. Ich habe noch nicht rausgefunden und ich glaube, das ist ganz interessant, mal zu gucken, wer, welche Frauen da angetreten sind, in welchen Disziplinen, also 2%. Das nur so als Fun Fact und als Hintergrund für die Stimmen, die mir wirklich weiß machen wollen. Ich habe so viel Post bekommen in den letzten
Jahren. Ja, ich
auch. Es ist unfassbar. Und eine Zuschrift schrieb dann auch, das wäre völliger Quatsch, dass Frauen im Sport irgendwelche Nachteile hatten. Frauensport wurde überhaupt nur eingeführt, weil Frauen Männer immer besiegt hätten. Wo ich so denke, oh, lies doch mal ein Buch statt nur
Meinungen zu haben. Gucken. Ich habe von ganz vielen Studierenden, die mich absolut lieben, ganz viel Post gekriegt wegen diesem Boxwettkampf und XY-Diskussion, die mir gesagt haben, also Frau Stempfli, das mit Ihrer Demokratie und Selbstbestimmungsgesetz, das begreifen wir völlig, aber das ist ja sowas von klar, dass wenn eben dieses Mädchen als Mädchen, ihr ganzes Leben als Mädchen geführt hat, ist es sowas von klar, natürlich ist das ein Mädchen, natürlich ist es eine junge Frau. Also jetzt begreifen wir sie nicht und jetzt können wir uns für sie nicht mehr so wehren, wie wir es immer vorhin mit den Hannah Arendt Lectures konnten, weil ihre Position so klar war und jetzt kommen sie, weil das mit den Chromosomen ist eben nicht so klar. Auch die Ärztinnen sagen da, das ist eben nicht so, die Biologie ist halt eben bla 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 bla. Ich werde wahnsinnig. Fahr weiter Absolut. Mit der Geschichte des IOC.
Also, ganz kurz, 1972, München. Ich habe München genommen, weil München doch eine wichtige Zäsur auch ist in der olympischen Geschichte.
Also es ist vor allem auch
blutige Zäsur.
Ja, es Angriff ist eine antisemitische, das ist genau dort beginnt die ganze Queer for Hamas-Scheiße.
1972, ja. 14,6% Frauenanteil. Es macht dann langsam einen Sprung, 2000 bei Sydney, 38%. Und jetzt, 2024 in Paris, also erstmals 50% Frauen, sagt das IOC. Das Grundproblem, ne, mit dem wir es hier zu tun haben, ist, dass das IOC tatsächlich alles testet, aber Geschlecht nicht. Also in Gewichtsklassen, beispielsweise im Boxen, wird natürlich das Gewicht getestet. Wir hatten jetzt gerade den Fall, dass eine Ringerin aus Indien, die schon eine Medaille auf sich hatte, disqualifiziert wurde, weil sie minimal die Gewichtsklasse
zu schwer
hat.
War.
Absolut richtig, ne? Also Gewichtsklassen, da muss man das Gewicht testen. Auf Doping, auf Substanzen werden die
auch
Athletinnen
getestet.
Und Athleten auch natürlich getestet. Aber für die Einteilung in die Frauenkategorie und die Männerkategorie macht das IOC anders als andere Verbände und andere Wettkämpfe. Das ist der Punkt, das ist auch der Skandal. Keine Tests, sondern sagt, was im Pass steht, akzeptieren wir. Das ist das, worüber man sprechen müsste. Ne? Also wenn eben Frauen und Männer nicht mehr getestet werden und selbstverständlich, ich komme aus einem Ärztehaushalt und bin die Tante einer Spitzensportlerin. Leute, im Sport geht es nicht um Sozialisierung. Es geht nicht darum, was deine Lieblingsfarbe ist oder ob du gerne Rüschen trägst. Es geht um Biologie. Und unsere Chromosomen betreffen jede einzelne Zelle in unserem Körper. Die betreffen, haben Auswirkungen auf unsere Größe, auf unsere Muskeln, auf unsere Kraft. Das kann man doof finden, ist aber so. Meine Nichte gehört in ihrem Jahrgang zu den Top-Langstreckenläuferinnen. Den Top-Langstreckenläuferinnen in der Schweiz. Hat sie eine Chance gegen gleichaltrige Jungs?
Nein.
Und das liegt nicht an meiner Nichte, die der Wahnsinn ist. Und darüber muss man sprechen. Gestern habe ich gesehen einen Auszug von einer Pressekonferenz, wo der Präsident des IOC, Thomas Bach, allen Ernstes auf die Frage einer Journalistin, warum das nicht getestet wird, antwortet, es gäbe wissenschaftlich keinerlei Möglichkeiten nachzuweisen. wer Frauen und wer Männer sind.
Und er macht das unwidersprochen, sehr verehrte Damen und Herren. Er macht das unwidersprochen und die Tagesthemen, die Tagesschau, Schweizer Fernsehen bringen das unwidersprochen, 1:1. Einfach eine absolut bloody fake news. Unwidersprochen. Es ist unfassbar. Das ZDF hatte erst am 17.07.2024 dem Thomas Bach als Präsidenten von Putins Gnaden genannt.
Das oder? Haben Sie schon wieder vergessen.
Nein, es gibt ja wirklich ganz entscheidende Bücher über Thomas Bach, den IOC-Präsidenten, dessen Korruption, mafiöse Strukturen im IOC allesamt nachgewiesen und wirklich enorm breit diskutiert werden müssten. Aber macht es das ARD? Macht das ARD oder ZDF? Nein. Oder SRF? Nein, nein. Im Gegenteil, in der Debatte, in der Geschlechterdebatte um Kelif schreiben dann SRF, ARD und ZDF quasi vom Boxerverbandpräsidenten als Präsident von Putins Gnaden. Also sie versuchen das so zu politisieren, dass die ganze Diskussion über XY und XX, was übrigens, das XX ist das neue XXXXXX, ist das neue Kampfzeichen für weibliche Gleichberechtigung, dass diese Diskussion vom Internationalen Boxverband, der Boxing Association, die eben Kelif disqualifiziert hatte, also nicht gegen im Frauenboxen antreten ließ, die wollen das so politisieren und sagen, das ist nur Russland-Propaganda. Ja, Leute, so machen wir nur Krieg. Also das, so werden wir nie unsere Demokratien auch im Sport unterstützen können.
Weißt du, das finde ich ist ein echt interessanter Punkt. Und der ist mir richtig, richtig aufgefallen. Mhm. Also es wurde ja massiv versucht, Quellen anzugreifen. Jetzt finde ich wichtig, immer kritisch zu sein und zu hinterfragen, woher kommt eine Information, was ist eine Quelle.
Ja.
Und der Lauf der Debatte war ja sehr interessant. Also der internationale Boxverband hat Kelif und Lin, es gibt ja zwei Boxer mit XY-Chromosomen, ausgeschlossen aus den Weltmeisterschaften 2023 im Frauenboxen aufgrund von eben Testungen, dass festgestellt wurde, sie haben XY-Chromosom, beziehungsweise auf medizinisch ausgedrückt, sie hätten einen männlichen Karyotyp. Karyotyp bedeutet die Gesamtheit der Chromosomen eines Menschen. Ne? Das ist nicht schlimm. Das macht sie nicht zu schlechteren Menschen.
Nein,
das macht
überhaupt
sie
nicht.
Männern.
Nein, halt nein, also so weit würde ich nie gehen, Isabel Rohner. Nein, 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 sie sind
doch
keine Männer. Nein, nein, nein. Es geht nur darum, dass du mit deinem so hohen XY-Chromosomenanteil wahnsinnig viel mehr Muskeln entwickelst als mit deinem XX-Chromosomenanteil. Weil ich will nicht wieder gebasht werden von meinen Medizinerinnen, die mir dann die Bude einrennen. Also das auch typisch Frauen, oder? Also wenn man, also weißt du, Frauen, wir thematisieren ja ganz viele Dinge, die sonst überhaupt kein Schwein thematisiert. Sorry, ich muss mal krass werden. Aber dann kommen sofort die klugscheißerischen Frauen, die sagen, ja, also pass ein bisschen auf und hier gibt es neuere Studien und so. Ach, rutsch mir den Buckel runter. Deshalb formuliere ich es jetzt so, XY ist einfach, es ist mir egal, ob Kelif eine Frau oder ein Mann ist. Klar ist, dass es offensichtlich ganz viele XY-Chromosomen gibt, die einen biologischen, absolut klar feststellbaren Vorteil in einem biologisch auf Biologie beruhenden Wettkampf ins Feld zieht.
Dann hieß es jedenfalls, ja, aber dieser Boxweltverband wird finanziert von Putin, deswegen ist er nicht zulässig. Danach hieß es, als rauskam, oh, der hat das gar nicht selber getestet, sondern die Tests wurden von zwei
unabhängigen
und international zugelassenen Instituten, eins davon in der Schweiz, durchgeführt, hieß es. Ja, aber nein, niemand hat diese Tests gesehen. Ne? Dann meldete sich der Journalist Alan Abrahamson und sagte, also ein mehrfach ausgezeichneter, mit dem Sports Emmy ausgezeichneter, langjähriger Journalist von NBC Olympics, NBC Sports und
NBC darf man jetzt nicht mangelnden Wokismus vorwerfen, ja.
Also Alan Abrahamson meldete sich und sagte, ich habe die Tests gesehen.
Ah.
Der veröffentlichte sogar ein Foto davon mit seiner Hand mit diesen Tests.
Großartig.
Also ich kann mich irren, aber daraufhin meine ich, dass der algerische Boxverband gesagt hat, das wäre eine jüdische Weltverschwörung. Also
das stimmt.
Gesagt, Juden.
Ja, das habe ich ja vergessen.
Hocken da drauf, ja. Ne? Alan ja. Abrahamson. Und dann kriegte ich eine Zuschrift, die sagte, ja, Alan Abrahamson mag das haben, aber weiß man dann, ob das stimmt? Wo ich denke, okay, gut, würde man in der Mathematik so argumentieren? Würde man sagen, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat? Ja, woher weiß der das denn, der Pythagoras? Also, irre! Was ist eine zulässige Quelle? Gleichzeitig wird gesagt, also, ich zitiere mal ZDF, den Kommentator beim vorletzten Kampf von Kelif, der hat mehrfach gesagt, das ist kein Mann. Sie ist höchstens allenfalls ein bisschen intersexuell. Hallo Leute.
Hat er das untersucht, der Kommentator? Woher weiß er das? hat er den Test gemacht? Ja.
Das spielt keine Rolle.
Nee, ich finde es unterirdisch. Aber offensichtlich leben Isabel Rohner und Regula Stempfli in einer Bubble. Aber ich sehe, also meine Mehrheit, also diese millionenfachen Tweets zu diesem Thema werden einfach ignoriert von ARD, ZDF, ORF und SRF.
Auch
wirklich
XX,
einfach völlig
Kampagne,
ignoriert.
Ne, die jetzt, oder Initiative, die jetzt läuft, ne, wo sich ganz viele Sportlerinnen
Sportler. Ja, genau. Wird völlig ignoriert, wird nicht dargestellt, wird nicht abgebildet von einer Elite. Und das sind millionenfach geteilte Tweets. Und dann sind dann die Medienleute und die Kulturschaffenden plötzlich schockiert, wenn die Menschen völlig falsch wählen. Oder? Also ich möchte nämlich hier schon noch etwas sagen wegen dem Faschismus. Also nur weil die richtigen Nein, nur weil die Falschen das Richtige sagen, wird das Richtige dadurch nicht falsch. Aber ebenso wenig geht's, nur weil die Falschen das Richtige sagen, will ich die Falschen nicht wählen. Ich bitte euch auf Knien, demokratische Parteien. Nehmt endlich, und auch Medien, ich bitte euch auf Knien, ich möchte euch wieder konsumieren, ich möchte wieder ins Theater gehen, ohne nachher abzukotzen, Entschuldigung. Ich möchte wieder Zeitungen lesen können, ohne einen Wahnanfall zu kriegen, punkto Neusprech, Trans- und Vogue-Sprech, dass die völlige Realität, eine neue Weltordnung via Sprechakte und Digitalisierung und Algorithmen darstellt. Ich will das. Bitte gebt mir die Chance dazu.
Ach, wie schön. Das würde dir so gönnen. Ich will aber noch auf einen Punkt hinweisen, der aktuell überhaupt rein gar nicht vorkommt. Auch nicht bei durchaus hellsichtigen und realitätssichtigen Kolumnisten, wie beispielsweise heute Morgen im Fokus von Jan Fleischhauer, der sich sehr klar äußert zu der Frage im Boxen. Aber ein Aspekt kommt überhaupt nicht vor. Geld. Hier geht es nicht nur um Medaillen.
Danke. Eben sexistische
Enteignung. Es geht um richtig viel Geld. Und es gibt im Internet, ich habe das auch geteilt, auf mehreren Plattformen, Listen, unter anderem auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk übrigens veröffentlicht durchaus, welches Heimatland Goldmedaillen mit wie viel Geld oder mit was für Prämien honoriert. Und das ist irre. Also beispielsweise heute am Samstag tritt ja eine junge Polin an gegen taiwanesisches XY.
Ja.
Und für sie geht es hier um ungefähr 60.000 Euro Prämie, eine Wohnung in Warschau, einen Diamanten, einen Urlaub für zwei Personen und Kunst.
Ja.
Das ist, worum es bei ihr geht. Bei XY
in
geht
Taiwan?
Es Taiwan über eine halbe Million Euro plus eine Rente auf Lebzeiten von 3.700 Euro monatlich. Sei den Menschen allesamt gegönnt, aber es zeigt einfach, wenn die Frauen hier verlieren sie nicht nur eine Goldmedaille,
genau,
die man sich an die Wand hängen kann.
Genau,
sondern richtig viel Geld, potenziell die Absicherung ihres Lebens und ihrer Familien.
Es ist eine klassische sexistische Enteignungsstrategie wie aus dem 19. Jahrhundert, dass den Frauen den Zugang zu Recht, Bildung, Wirtschaft und Kunst mit großer Gewalt verweigerte. Und diese Geschichte, die einfach so vom Tisch gewischt wird, wiederholt sich jetzt in einem ersten Beispiel in dieser Olympiade Paris 2024 und zeigt eine Strategie, dass es eigentlich darum geht, wie beim Islamismus, die hart erkämpften Frauenrechte und Frauengleichstellung wieder einzustampfen, einzulochen und einem ahistorischen Leibfetischismus preiszugeben, damit die Frauen wie in Afghanistan nach 20 Jahren westlicher Besatzung zum ersten Mal leben und frei atmen können, diese wieder unter die Burka zu zwingen. Und im Westen macht man das halt mit Geld, mit Schweigegebot, mit medialer Hetze. Und da würde ich schon sagen, Frauen, die und vor allem auch Männer, ihr habt auch Töchter. Also diese Zukunft von euren Töchtern, die sieht überhaupt nicht rosig aus. Und weshalb? Weil ihr, genau eure Generation und ihr Männer und ihr Väter und ihr Brüder und absolut einfach mitmacht in der Zerstörung, in der Berichterstattung, Kultur, Ökonomie. Ihr macht aktiv mit, die Zukunft von all euren Frauen um euch herum zu vernichten. Und das ist mal entscheidend. Das ist mal entscheidend.
Ja, der Fokus darauf, was bedeutet es für XX? Und im Sport geht es darum, dass Gleiche sich messen. Ne? Darum gibt es ja Gewichtsklassen. Ne? Darum gibt es Gewichtsklassen im Boxen.
Ja, ja.
Und aber das ist, Ich hab noch einen kleinen Fun-Fact. Also es gibt ja Medien, die sehr stark auf den Diversity-Aspekt achten und darüber auch berichten, was ich auch gut finde prinzipiell. Ne? Und großer Jubel vom Tagesspiegel in Berlin, weil eine nicht-binäre Person im 1500-Meter-Rennen antritt. Großer Jubel, also Nikki Hitzel, US-American, Nikki Hitzel. Nikki Hitzel ist eine geborene Frau, sichtbare XX-Chromosome, und sie nennt sich non-binär. Das ist Gender, das andere ist Sex. Und wo startet sie? Natürlich 1500 Meter Rennen der Frauen. Da gehört sie auch hin, ne? Das ist absolut richtig. Aber jetzt eben der Jubel, wie sie sich selber einordnet. Wenn wir so weitermachen, wird es darauf hinauflaufen, dass man Kategorien für Männer hat und eine gemischte Kategorie. Aber keine Kategorie mehr für Frauen.
Also die dann letztlich eine XY-Veranstaltung wird. Und die Frauen werden somit von Geld, Ruhm und Olympiamedaillen ausgeschlossen. Das, was die Taliban schon längst erreicht haben, indem sie ihren Frauen verbieten, an Wettkämpfen teilzunehmen, wenn sie keine Kopfbedeckung tragen können, dürfen, müssen. Und so weiter und so fort. Naja, also das sieht ziemlich düster aus und bitter. Ich finde vor allem, bitte mir keine E-Mails schicken mehr, liebe Mitfeministinnen, wenn ihr mich belehren wollt über XY und XX-Chromosome. Ich habe so keinen Bock mehr, weil es wirklich nur zeigt, dass ihr dem Wahn digitaler Ideologien, digitaler totalitären Ideologien einfach unterworfen seid und die Realität der Welt, die Sinneswahrnehmung so ausschaltet, dass ihr überhaupt nicht mehr am öffentlichen Diskurs teilnehmen könnt. Und letztlich geht es wirklich um die Vernichtung von Frauen als Frauen und die Verfügbarmachung von Frauen als Körper, weil wenn es dann um Körper geht, die verkauft, vermietet und gebraucht werden können, da sind dann die Frauen meist ganz weit vorne dabei, dürfen aber nicht mehr so genannt werden, sondern werden dann als Personen mit Bonusloch beschrieben. Also das sind alles...
Ich würde das noch bitterer sagen, da weiß man sehr genau, wer eine Frau ist. Da weiß man sehr, sehr genau.
Ja, aber es wird dann nicht mehr so benannt. So wie ich es wirklich absurd finde im Moment, wirklich ein Wahn, dass die einzigen Frauen, die noch Frauen genannt werden dürfen, die Transfrauen sind, die sogenannten Transfrauen, währenddem alle anderen quasi normalen Frauen irgendwelche besondere Cis-Flimta, Pinta, Pumta, Habaluta-Beinamen kriegen, damit sie sich ja nicht einfach ganz normal ich als Frau und ich als Mädchen nennen können.
Ich fand in der ganzen Debatte, wie so oft, die Stellungnahmen von Inge Bell, über die wir schon oft gesprochen haben, sehr, sehr gut und richtig. Ne?
Sehr
die
klug,
einfach in
ja.
großer Empathie den Blick auf alle Menschen, alle Betroffenen wendet und natürlich auch sagt, auch für die Betroffenen, Killif und Lynn, ist die Situation mit Sicherheit ganz schrecklich.
Mitgefühl, halt großes Mitgefühl.
Großes Mitgefühl. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier um Mädchen und Frauen geht, die um ihre Chancen beraubt werden. Und man braucht eine Lösung. Und eine Lösung bedeutet, Geschlecht zu definieren, also, ne, und zu prüfen. Und das kann nicht sein, dass das, was da zählt für die Einstellung, wo man alles Mögliche prüft und macht, ein F auf einem Pass ist. Es ist ein ganz einfacher, kleiner Abstrich im Mund und allen wäre geholfen.
Oder eine neue Kategorie. Und ich plädiere natürlich unbedingt für eine neue Kategorie mit gemischten XXXY-Sätzen. Why not? Das ist doch, das wäre doch mal ein Vorschlag, die sofort einzuführen. Also du hast Männersport, Frauensport und dann hast du
mixed.
Die mixed, inter, whatever you want to call them.
Aber dann nur 120 Kilo schwere Boxerinnen gegen 60 Kilo schwere XY. So, das war ein Witz. In diesem Sinne, auf das Gute in der Welt, achtet auf die Frauen, wo auch immer sie vorkommen oder auch nicht vorkommen. Manchmal ist es fast noch interessanter, sich zu fragen, wo sind denn die Frauen, wenn sie gerade nicht vorkommen?
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.